Jo, schön, dass es doch noch gefüllt hat. Bevor ich anfange, wäre erstmal eine Frage. Hat jemand von euch ein Problem damit, wenn ich hier vorne rauche? Was? Ob jemand ein Problem damit hat, mit der Luft, wenn ich hier vorne rauche? Genau, das wäre die zweite Frage gewesen. Gut, dann nehme ich das als Privileg für mich in Anspruch. Wenn ich jetzt erzähle, also wenn irgendwie irgendwas unklar ist, wenn ich irgendwelche Begriffe verwende oder so, die man nicht kennt, dann wäre es cool, wenn er gleich fragt. Wenn es jetzt irgendwie Diskussionsbeiträge gibt, dann fände ich es schön, wenn wir bis zum Ende warten und das dann so geschlossen diskutieren können. Genau, also zum Vortrag. Pierre-Joseph Proudhon, Vater des Anarchismus, Antifeminist und Antisemit. Warum will ich ausgerechnet was zu Proudhon erzählen? Der gilt halt als ein Begründer des Anarchismus und war auf jeden Fall einer der ersten, der die Abschaffung des Staates gefordert hat. Und vor allem, das macht ihn so auch so bekannt, würde ich sagen, der erste, der den Begriff Anarchie positiv konnotiert verwendet hat. Also vorher war das immer irgendwie so eine Negativ-Utopie und Chaos und Plan. Niemand wollte das auf jeden Fall. Und er hat dann gesagt, doch, ich will Anarchie. Und er ist auf jeden Fall ein Klassiker des Sozialismus und hat viele Sozialistinnen und Anarchistinnen beeinflusst zu seiner Zeit. Aber auch ganz andere Theorien, also Silvio Gesell mit seiner Freigeldlehre und den Tauschringen und sowas, die haben sich auf jeden Fall auf Proudhon bezogen und machen das immer noch. Das hat ja heute auch wieder Konjunktur, leider. Aber auch rechtsradikale Gruppen beziehen sich auf Proudhon. Also zum Beispiel die Action Française im frühen 20. Jahrhundert. Die hat den als ganz großen Gründervater von sich auch in ihrer Ahnenreihe gehabt, die dann im Vichy-Regime aufgegangen ist und mit den Nazis kollaboriert hat. Und da sind wir genau bei dem Problem, worum es gehen soll, also um den Zusammenhang von linker und rechter Kapitalismuskritik, wie das quasi sein kann, dass es da quasi gleiche Bezüge gibt. Und da wäre quasi frei nach Joachim Bruhn, der letzte Woche hier war, der in dem Zusammenhang Adolf Hitler zitiert hat, die Frage, wie kannst du als Sozialist nicht Antisemit sein? Das war der Titel von Hitlers erster dokumentierter antisemitischen Rede 1920. Und bei ihm war die Frage natürlich rhetorisch gemeint. Seiner Meinung nach muss ein Sozialist Antisemit sein. Und eine Linke, die sich aber ernsthaft vor Antisemitismus schützen will, die muss sich halt auch dieser Frage ernsthaft annehmen. Also, wie kannst du als Sozialist nicht Antisemit sein? Genau, und darum halt Proudhon, also weniger, weil seine Sozialismuskonzeption so unglaublich spannend ist, sondern weil ich glaube, dass man da beispielhaft eben die Fallstricke von falscher Kapitalismuskritik aufzeigen kann. Und daraus dann wiederum ableiten, was eben eine richtige Kapitalismuskritik erfüllen müsste. Genau, auch Antifeminismus ist eben in seiner theoretischen Konzeption angelegt. Auch in der Form, die jetzt heute niemand mehr so ohne weiteres vertreten könnte. Aber auch auf die Problematik will ich eingehen, weil ich auch glaube, dass das auch mit seiner Kritik zusammenhängt. Genau, weil eben, also das ist ja das Spannende dann, also wenn sich auf Proudhon bezogen wird, dann ist es meistens so, ja, sein Sozialismus. Und dann gab es auch noch diese Ausfälle mit dem Antifeminismus und dem Antisemitismus. Das war nie so cool. Das muss man dann aber irgendwie im Kontext seiner Zeit sehen. Und eigentlich hat es auch nichts miteinander zu tun. Und das glaube ich eben nicht. Ja, zu meiner Vorgehensweise. Also ich werde ganz kurz was zu seinem Leben erzählen. Und dann so einen theoretischen Abriss von seinen Ansichten machen. Und dann eben beispielhaft die Fehler rausarbeiten und dann mögliche Konsequenzen irgendwie ziehen. Also Proudhon wurde 1809 in Besançon in Frankreich geboren. Das ist ein kleines Dorf und er wuchs dort eben in einem ländlich-handwerklichen Milieu auf Und nach einem kurzen Schulbesuch, den er dann aus Geldnot abbrechen musste, hat er eine Lehre als Buchdrucker gemacht. Und in dem Rahmen konnte er dann eben umfassendes Selbststudium betreiben und hat da zuerst die Schriften von Charles Fourier kennengelernt, also ein anderer Frühsozialist, einer der ersten Feministen im Übrigen, wo er zunächst angeknüpft hat und dann aber später sich wieder distanziert hat. Und 1840 schrieb er dann eines seiner bekanntesten Werke, das heißt Was ist Eigentum? Wo er dann die viel zitierte Antwort drauf gegeben hat, Eigentum ist Diebstahl. Ist jetzt auch kein Zitat, nur von ihm ist, das gab es vorher schon, aber er hat es bekannt gemacht, so rum vielleicht. Genau, dann ist er später nach Paris gegangen. Da hat er dann mit Karl Marx oder mit Michael Bakunin und mit anderen bedeutenden Sozialisten seiner Zeit viele Diskussionen geführt und hat so seine Ideen weiterentwickelt. Bis er dann 1846 seine Philosophie des Elends schrieb. Das ist quasi sein ökonomiekritisches Hauptwerk. Und das hat ihm dann von Karl Marx als Antwort das Buch Elend der Philosophie eingebracht. Und das war dann auch, also da wurde dann auch der Bruch zwischen den beiden markiert, zwischen Marx und Proudhon, und so sind die auch zu Symbolen geworden von gegensätzlichen Strömungen der Arbeiterbewegung. Also ne, anti-autoritär, anarchistisch auf der einen Seite, autoritär, marxistisch auf der anderen Seite, kommunistisch. Und in Tradition dieser Auseinandersetzung ist dann auch die Erste Internationale 1871 zerbrochen, wo sich dann eben die Kommunisten und die Anarchisten getrennt haben. Und die Anarchisten sind eben sehr stark in Proudhons Tradition geblieben. Ja, 1848 ist er dann Abgeordneter geworden in der französischen Nationalversammlung, wo er durch provokante Reden dann erstmal überhaupt breitere Bekanntheit erhielt. Und 1849 schrieb er dann sein drittes großes Werk, Bekenntnisse eines Revolutionärs, wo er die drei Säulen seiner revolutionären Arbeit dargelegt hat, also einmal als politischer Journalist, dann als Parlamentarier und als drittes Standbein als Gründer einer Tauschbank, was jetzt erstmal vielleicht komisch klingt, aber das da komme ich dann noch drauf. Und nach der Machtübernahme durch Louis Bonaparte saß er dann 3 Jahre im Gefängnis wegen revolutionärer Umtriebe und ist danach nach Brüssel ins Exil gegangen, wo er dann engen Kontakt mit der sozialistischen Arbeiterbewegung weiter gepflegt hat. Und 3 Jahre nach seiner Rückkehr nach Frankreich starb er dann 1865 bei Paris. Genau, so viel zur Biografie. Zu seiner Idee dachte ich mir, lese ich erstmal 2 Zitate vor. Einmal zu den Juden und einmal zu den Frauen, damit wir wissen, in welcher Liga das so spielt. Genau. Jude. Einen Artikel gegen diese Rasse machen, die alles vergiften, indem sie sich überall einmischen, ohne sich mit einem Volk zu vereinen. Ihre Ausweisung aus Frankreich verlangen, außer den Individuen, die mit Französinnen verheiratet sind. Die Synagogen abzuschaffen, sie an keinem Arbeitsplatz anzunehmen, schließlich die Abschaffung dieses Kultes zu verfolgen. Es kommt nicht von ungefähr, dass die Christen sie von Gott verlassen genannt haben. Der Jude ist der Feind der menschlichen Art. Man muss diese Rasse nach Asien verweisen oder vernichten. Durch das Eisen oder durch das Feuer oder durch die Ausweisung ist es notwendig, dass der Jude verschwindet. Die alten Männer tolerieren, die nichts mehr verursachen, zu machende Arbeit. Das, was die Völker des Mittelalters instinktiv hassten, hasse ich durch Überlegung und unwiderruflich. Der Hass des Judens wie der Engländer muss unser erstes Ziel des politischen Glaubens sein. Genau. Das ist so historisch, zumindest mir bekannt, das erste Mal, dass tatsächlich Vernichtungsantisemitismus formuliert wurde. Ist auf jeden Fall bemerkenswert. Das zweite Zitat, das hat einer befreundeten Anarchistin geschrieben, mit der er in Briefkontakt stand. Und da sagt er: Nein, Madame, Sie wissen nichts über Ihr Geschlecht. Sie wissen nicht das erste Wort der Frage, warum es Sie und Ihre ehrenwerten Schwestern mit so viel Lärm und so wenig Erfolg agieren. Und wenn Sie sie nicht verstehen, diese Frage, wenn in den 8 Antwortseiten, die sie an meinen Brief machten, es 40 Trugschlüsse gibt, beweist das genau, was ich über ihre Geschlechtsgebrechen gesagt habe. Ich verstehe unter diesem Wort, dessen Genauigkeit vielleicht nicht anwaltfrei ist, die Qualität ihres Verständnisses, das ihnen nur erlaubt, den Bericht der Sachen so viel zu erfassen, wie Männer es mit dem kleinen Finger tun. Es gibt bei ihnen im Gehirn wie im Bauch einige durch sich selbst von Geburt unfähige Organe, die nur der männliche Geist zum Funktionieren bringen kann. Ihre gebürtige Trägheit zu besiegen und dass der männliche Geist einzig fähig ist, funktionieren zu lassen, obwohl selbst er nicht einmal immer erfolgreich ist. Also es ist ganz klar, die Frauen haben keinen Geist und sind durch ihr Gefühl beherrscht und das ist qua Natur so. Ja, so viel erstmal nur zu der Liga, in der er spielt. Grundsätzlich würde ich sagen, ist Proudhon einfach in den sozial-ökonomischen Verhältnissen seiner Herkunft verhaftet geblieben, Zeit seines Lebens. Er hat quasi immer Kleinproduzenten und die patriarchale Familie als Bezug gehabt und hat so die einfache Lebensweise von Handwerkern und Bauern idealisiert. Seine theoretischen Prinzipien, das waren auf der einen Seite Antistaatlichkeit und Föderalismus quasi als politische Prinzipien und Mutualismus als ökonomisches Prinzip. Wobei der Mutualismus für ihn die entscheidende Komponente war, also heißt erstmal übersetzt nichts anderes als Prinzip der Gegenseitigkeit. Und genau dabei ist zentral für ihn eben die Kritik des illegitimen Eigentums. Dabei ist seine These eben, dass Eigentum nur durch Arbeit begründet werden kann. Und deswegen ist Eigentum an Produktionsmittel durch Nichtarbeitende illegitim. Dabei hat er vor allem irgendwie Boden und Handelskapital im Blick gehabt und Spekulation und Zins eben. Das sind so die Grundübel des Kapitalismus. Und folglich ist quasi die Reform des Kredit- und Bankenwesens und die Abschaffung von Zins darin für ihn eben auch der Hebel für gesellschaftliche Veränderung. So sollten dann eben die Produzenten eben nur persönliche Arbeitsmaterialien besitzen und eben quasi das Selbstproduzierte oder Selbstertauschte gegen ihre Produkte. Und also, ne, jeder hätte dann das Recht auf Arbeit und jeder kann mit seinen Gütern oder Waren, die er dann produziert hat, tauschen und sich so dann alles besorgen, was er zum Lebensunterhalt braucht als Kleinproduzent. Und er hat dabei eben eine konsequente Arbeitswertlehre vertreten. Das heißt, dass Geld, was er halt schlecht fand, das kann man verleihen und Zinsen draufnehmen und so, das sollte eben durch Arbeitswertscheine ersetzt werden. Das heißt, wenn jemand so und so viele Stunden gearbeitet hat, dann kann er das eintauschen auf dem Markt gegen einen Arbeitswertschein, wo halt dieselbe Arbeitszeit drinne steckt. Also es wird quasi nur Arbeitszeit gegen Arbeitszeit getauscht. Und damit sei dann der tatsächliche Wert der Arbeit auch bemessen und damit sei dann Ausbeutung und die Anhäufung von Reichtum eben verhindert. Also er ist insofern ein Sozialindividualist, weil durch diese Reformen eben, wenn dann jeder für sich arbeitet, aber ohne Reichtum anzuhäufen, eben der persönliche Egoismus in nützliche Bahnen gelenkt würde. Genau, und damit ist halt die Eigeninitiative und die persönliche Verantwortung der ProduzentInnen oder der Produzenten bei ihm eigentlich die Basis der Wirtschaft. So, das gibt dann halt so eine Gesellschaft von Kleinunternehmern und die erzielen keinen Mehrwert, weil sie eben keine fremde Arbeit ausbeuten. Genau, und ich würde halt sagen, seine Ökonomiekritik ist insofern halt hauptsächlich in der Zirkulationssphäre verhaftet. Also es geht darum, dass quasi Mehrwert, also die Erwirtschaftung von Mehrwert auf dem Markt oder die Erzielung von Mehrwert auf dem Markt eben ein nicht äquivalenter Tausch ist, dass durch Zins eben, dass es Diebstahl sei. Und deswegen sind vor allem halt Finanziers und Bankiers und die mit ihnen identifizierten Juden das Objekt der Kritik bei ihm. Und er schafft es dabei halt nicht, zu trennen zwischen produziertem Wert und auf dem Markt realisierten Wert. Das ist für ihn einfach dasselbe. Und also auch Wert und Preis sind für ihn keine, also unterschiedlichen Kategorien, das trennt er nicht. Genau, soweit erstmal ganz knapp zu seiner ökonomischen Lehre. Politisch ist er halt, das ist eigentlich ein bisschen spannender, ein vehementer Gegner von jeglichem Staatssozialismus. Da hat er quasi schon früh gesagt, das muss auf jeden Fall autoritär werden dann. Und deswegen muss die Gesellschaft seiner Meinung nach eben dezentral organisiert sein, um die Freiheit der Individuen zu gewährleisten. Und also da so ein kurzer Exkurs, er hat halt mit Marx recht früh diskutiert und ist da über Marx mit Hegel in Kontakt gekommen, also nicht persönlich, sondern mit seinen Ideen. Und hat dann von Dialektik irgendwie was gehört, er konnte kein Deutsch, deswegen konnte er Hegel nicht im Original lesen und hat das nie so richtig verstanden. Und das hat aber dazu geführt, dass quasi in seiner Weltsicht halt auch Widersprüche die entscheidende Dynamik, die entscheidende gesellschaftliche Dynamik hervorbringen. Nur dass bei ihm, er hat halt Widersprüche gesehen als Antinomien, also als unaufhebbare Widersprüche, die quasi transhistorisch in der Gesellschaft immer vorhanden sind. Und daraus hat er dann halt das Prinzip abgeleitet, dass zwischen den beiden Widersprüchen halt irgendwie ein Gleichgewicht hergestellt werden muss. Und eben das Gleichgewicht zwischen Individuum und Gesellschaft, also da hat er quasi, ne, es gibt den einen Pol Individuum, ist die bürgerliche Gesellschaftsordnung, das ist nur Individualismus. Und auf der anderen Seite gibt es dann Gesellschaftlichkeit, das ist quasi dann autoritär kommunistisch, da fällt das Individuum dann weg. Und durch seine freie Vereinbarung von den Produzentinnen würde er da halt so ein Gleichgewicht herstellen zwischen diesen beiden Polen. Während Marx halt auf der anderen Seite gesagt hat, eine Gesellschaft bewegt sich dialektisch, das heißt, es gibt diese gesellschaftlichen Widersprüche, aber die sind dynamisch und die müssen miteinander die versöhnen sich miteinander auf höherer Stufenleiter. Also die müssen aufgehoben werden quasi und nicht irgendwie ausgewogen. Genau, also Proudhon hat sich aber halt zu allen kommunistischen Ansätzen abgegrenzt, also nicht nur zu Marx, sondern auch zu irgendwie so kollektiven Wirtschaftsformen. Es war für ihn immer auf jeden Fall das Individuum, der einzelne Produzent, der Ausgangspunkt. Und diese einzelnen Produzenten, die sollten sich eben dann föderalistisch quasi zusammenschließen. Und dadurch würde der Staat dann perspektivisch überflüssig werden und die Herrschaftslosigkeit erreicht werden. Und wegen diesem Konzept hat er halt einen revolutionären Umsturz abgelehnt, weil er meinte, wenn man quasi diese Tauschbanken, diese Volksbanken aufzieht und dadurch halt viele kleine autonome Unternehmen entstehen, die sich frei konföderieren, dann verliert der Staat einfach nach und nach seine Funktion. Also dann, ja, irgendwann wird er halt einfach nicht mehr gebraucht, weil sich ja alle schon föderiert haben. Und da wird halt auch so ein Staatsverständnis sichtbar, das ich für sehr verkürzt halte, weil er eben sagt, die Staatsbürokratie, das ist halt eigentlich nur ein Störfaktor in der Selbstorganisation der Wirtschaft, die eigentlich viel besser funktionieren würde, wenn da kein Staat drüber stehen würde, der da immer eingreift und das damit diese Selbstorganisation kaputt machen würde. Und dementsprechend sieht er den Staat halt als eine Willkürorganisation. Wohingegen halt eigentlich der Staat, also objektiv als ideeller Gesamtkapitalist, die Funktion hat im Kapitalismus halt die gesamtgesellschaftliche Kapitalakkumulation am Leben zu erhalten. Und das muss er halt sowohl gegen Einzelkapitale als auch gegen individuelle Störfaktoren durchsetzen. Deswegen ist es quasi dem Kapitalismus überhaupt nicht abträglich, wenn der Staat irgendwie gegen Interessen von Einzelkapitalen agiert, im Interesse im Interesse daran, dass halt die Gesamtakkumulation weitergeht. Genau, also das auch jetzt erstmal als Abriss so von seiner Sozialismuskonzeption. Genau, ich sehe da halt grundlegende Fehler erstmal. Vor allem, und das ist, glaube ich, auch heute noch hin und wieder mal ein Problem, werden halt vor- und frühkapitalistische Verhältnisse einfach idealisiert. Die müssen immer als Idealbild herhalten für seine Gesellschaftsordnung. Und ich glaube, das muss halt einfach, Kritik muss andersrum funktionieren, Gesellschaftskritik. Die muss sich einfach angucken, wie kapitalistische Verhältnisse funktionieren und dann über diese Verhältnisse hinausgehen. Also es kann da kein Zurück davor geben, so, sondern die Errungenschaften, die da auch irgendwie entstanden sind, die müssen halt auf einer höheren Stufe anders organisiert werden. Und Proudhon tut aber dem entgegenstehen und stellt sich halt auf den Standpunkt der Arbeit, die für ihn quasi ja das Ideal ist. Und es umgekehrt müsste aber halt Arbeit als Kern der kapitalistischen Verhältnisse einfach im Zentrum der Kritik stehen. Also abstrakte Arbeit produziert Werte im Kapitalismus und die müssen auf dem Markt realisiert werden. Und wenn das klappt, dann muss quasi der realisierte Wert wieder zum Teil in das Unternehmen reinvestiert werden, um in der allgemeinen Konkurrenz mithalten zu können. Und deswegen ist quasi jede Arbeit im Kapitalismus auch Ausbeutung. Und das ist aber auch notwendig, weil eben gerade dieses individuelle Profitstreben von Unternehmen, also bei Strafe des Untergangs muss quasi nach dem Profit gestrebt werden, um auf dem Markt mithalten zu können in der Konkurrenz. Und so konstituiert sich halt im Kapitalismus eine Entwicklungsdynamik, die halt gegen die Umwelt und die Bedürfnisse von den Leuten, die da leben, blind ist und die immer wieder krisenhaft verläuft. Genau. Und auf der anderen Seite fehlt halt noch was bei Arbeit, und zwar, dass eben ihr, also die private Reproduktion derselben halt im familiären Rahmen. Und da ist genau dasselbe Problem wieder bei Proudhon, dass er sich halt genau auf die Seite davon stellt, also auf die Seite der bürgerlichen Familie, statt diese halt als Einrichtung der Reproduktion irgendwie zu kritisieren. Und in der bürgerlichen Gesellschaft wurde halt diese komplette Reproduktionssphäre der Arbeitskraft an die Frau delegiert mit dem Aufstieg des Bürgertums, während die Produktion von Männern erledigt wurde. Und Proudhons Antifeminismus bildet halt genau dieses Verhältnis ab von der bürgerlichen Familie. Also genau die Spaltung des menschlichen Vermögens in den männlichen schaffenden Geist auf der einen Seite, der halt außer Haus produziert, und das weibliche erhaltende Gefühl, was dann zu Hause dafür sorgt, dass das dann alles wieder einsatzfähig wird. So. Genau, und ich würde halt sagen, wenn man halt Kapitalismus aufheben will, dann muss man sich angucken, wie das funktioniert, und muss dann genau diese Trennung in weiblichen und männlichen Bereich, in die Produktionssphäre und die Reproduktionssphäre, genau den muss man, diese Trennung muss man halt angreifen, wenn man die Menschen aus ihrer selbstgemachten Unfreiheit emanzipieren will. Und eine Gesellschaftsordnung, die halt nicht nach individuellem Profit, sondern strebt quasi so, sondern die Bedürfnisbefriedigung aller zum Zweck hat, die muss genau diese Sphärentrennung und die abstrakte Arbeit als Basis des Warentauschs eben aufheben. Und jede Kritik, die wir halt wie bei Proudhon eben nicht die basalen Elemente kapitalistischer Formen wie eben abstrakte und konkrete Arbeit und Wert, Ware, Produktion und Reproduktion, also was nicht auf der Ebene beginnt zu kritisieren, das läuft halt Gefahr, dann einzelne Auswüchse für das Ganze zu halten. So, also das, dann landen wir halt bei der Zinskritik. Und vor allem eben genauso eine Banken- und Zinskritik, genauso wie Personalisierung von den Eigenschaften, die einfach notwendig sind, um den Laden am Laufen zu halten, oder Schuldzuweisungen dann an einzelne soziale Gruppen. Genau das sind halt die falschen Momente, die dann eben gefährlich werden und die immer eine offene Flanke auch zum Antisemitismus haben. Und das sind aber halt auch genau die Elemente, die man immer wieder eben bei so Bauchlinker oder bauchrechter oder bauchunpolitischer Kapitalismuskritik halt findet, sei das bei Occupy, sei das bei Attac, sei das, also ja, also überall findet man das halt. Und ja, wenn man sich halt angucken würde, also die Geschichte von so einer Kritik und wo das hinführt, wo das hingeführt hat, dann wäre eben die entsprechende Konsequenz zu ziehen und sich irgendwie mit Kapitalismus auseinanderzusetzen und nicht irgendwie mit einzelnen Charaktermasken. So. Ja, das wäre es in aller Kürze erstmal mein Vortrag gewesen. Und jetzt, ja, können wir diskutieren oder so. Also ihr könnt auch Fragen zu Proudhon noch stellen oder sowas, falls irgendwie da was unklar geblieben ist.
Ja. Das ist jetzt vielleicht schon mal ein anderes Thema, aber ich habe mich gefragt, was ist denn für eine Vorstellung von dem Begriff Volk hat. Also, weil du ja meinst, ist ja eigentlich die Idee, dass du alles ablehntest und dann aber trotzdem bei dem Zitat über die Juden irgendwie meinte, sie wären nicht fähig, sich an irgendein Volk anzupassen oder so. Also das wäre vielleicht dann, was ja auch unter Volk begreift. Hm.
Also die Rezeption ist da auf jeden Fall ein bisschen widersprüchlich. Also es wird zum Beispiel, also wenn man so anarchistische Rezeptionen liest, dann sagen die immer, also Proudhon war halt so ein früher Internationalist und hat sich, hat es geschafft, quasi sich gegen den Zeitgeist zu verwahren und hat sich zum Beispiel auch für so nationale Bewegungen in Polen oder sowas nicht begeistern können, weil die halt zu nationalistisch waren. Auf der anderen Seite hat er super rassistische Sachen einfach losgelassen. Also jetzt nicht nur antisemitische, sondern auch rassistische so, dass irgendwie die schwarze Rasse nicht zum Arbeiten fähig wäre oder sowas. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen diffus bei ihm geblieben. Aber was er auf jeden Fall halt hat, ist so ein einfachen Volksbegriff. Also das, was er... also er schreibt halt quasi nicht konsequent, wechselt er das einfach aus, mal schreibt er quasi von der Klasse, die sich irgendwie befreien müsste, und mal vom Volk, und also das ist einfach so ein bisschen diffus bei ihm. Aber ja, also er hat ja auch gegen die Engländer gehetzt irgendwie so, aber dass er jetzt, also mir wäre nichts bekannt, dass er irgendwas gesagt hätte, ja, gerade wir in Frankreich sind so toll oder so.
Irgendwie grundlegende Ziele formuliert, also was irgendwie für ihn am wichtigsten ist, am zentralsten, also wie Bedürfnisbefriedigung aller Menschen oder sowas. Und wenn ja, wie stellt er sich das vor, wenn alle praktisch auf sich selbst gestellt sind, ihre eigene Produzenten sind und ohne dieses Produzieren auch nichts sind?
Also ich glaube, es ging ihm in erster Linie so um die Befreiung der Arbeit quasi, also um die Abschaffung von Ausbeutung. Und das ist halt, also das würde für ihn dann eben auch Egalität bedeuten. Also dadurch, dass quasi alle nur ihre Arbeit haben, so mit der sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können, dadurch wird halt auch niemand mehr beherrscht. So, und dadurch, also ich somit. Also es gab auch quasi von Anarchisten seiner Zeit schon Kritiken an ihm, die halt gesagt haben, da fehlt so ein bisschen, naja, wie soll man das nennen, naja, sowas wie Muße oder sowas, oder oder Freizeit oder so, also dass er halt, also er hat schon eher so ein asketisches Ideal irgendwie propagiert gehabt, so, also durch Arbeit halt quasi sich frei zu machen, so. Aber ich weiß nicht, ob das Ziel jetzt, was er da formuliert hätte, ich glaube, Herrschaftslosigkeit wäre das dann, oder so.
Das klingt was so einen Urkapitalismus eigentlich.
Ja, also das ist halt auch tatsächlich, also das finde ich Also das findet man halt bei allem irgendwie wieder, ne? Also der kommt halt aus so einer Handwerksecke und die haben sich quasi gewehrt, gemeinschaftlich, also da dann auch dieser Mutualismus irgendwie, die haben sich gemeinschaftlich halt gewehrt gegen, also gegen die aufkommende Manufakturwesen und so, und wollten quasi ihre selbstständigen Betriebe halt erhalten, so, und das ist sein Modell, dass halt alle in selbstständigen Betrieben irgendwie vor sich hinwursteln. Und nicht, dass halt irgendwie möglichst viel, möglichst wenig Arbeit produziert wird.
Mal mir aufgefallen, dass in diesen Betrieben ja mindestens auch so was wie Ausbeutung existiert, auch im Kleinhandwerksbetrieb.
Jetzt mit Angestellten oder mit...
Ja, ich stelle mir jetzt mal so vor, irgendwie 5. 18. Jahrhundert und so, dass da eben wegen mir auch ein Tischler 3, 4 Gesellen hatte und dann Leute, die gewandert sind und die standen noch ein bisschen drunter. Und so. Also es war ja nicht so eine Idealgesellschaft, wo die am Monatsende ausgerechnet haben, wie viel haben gearbeitet und was ist bei rausgekommen. Jetzt teilen wir das mal irgendwie in dem Plenum auf.
Ich glaube, da ist halt der spannende Punkt, ne? Also gerade bei diesen, also bei diesen Produktionsformen, wo der Haushalt noch nicht so richtig getrennt ist von der Produktionsstätte, da wurde das halt nicht über Geld verhandelt. Also da wurde halt gemeinschaftlich auch mit den Gesellen und so produziert und dann haben aber halt alle quasi auch von dem Produzierten irgendwie gelebt. Und es wurde jetzt nicht wirklich Lohn ausgezahlt oder so. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in der Theorie dann quasi halt keine Ausbeutung wäre, weil ja niemand sich bereichert daran oder so. Das wäre jetzt aber auch eher eine Vermutung. Ich würde das da hinten noch.
Es wäre aber trotzdem sowas wie eine soziale Absicherung machen, weil auch wenn ja jeder auf sein Handwerk sich berufen muss am Ende, hat ja auch jeder eine andere Ausgangssituation. Und deswegen heißt es ja nie, dass es ein faires, dass es halt auch die Kriegsmann geht.
Also was er schon hat, ist... Also in diesem mutualistischen Konzept, wenn sich quasi die Produktionsstätten zusammenschließen, ist eine gegenseitige Absicherung bei unverschuldeter, also wenn man quasi unverschuldet in Not gerät. So. Aber das ist halt genau die Formulierung. Also wenn jemand quasi unverschuldet das tut, wenn er irgendwie sein Zeug nicht losbekommt, obwohl er irgendwie sein Bestes getan hat oder so, dann wird ihm auf jeden Fall auch über die Runden geholfen. Aber... Zum Beispiel, dass es Leute gibt, die halt irgendwie von vornherein vielleicht nicht arbeiten können oder so oder vielleicht auch was Besseres wollen oder so. Da weiß ich nicht, ob das irgendwie mit abgefangen worden wäre. Das ist auf jeden Fall kein zentrales Element oder so, über das sich Gedanken gemacht hat.
Ja. Ich denke halt nur so vor, wie dann halt trotzdem rein theoretisch, du hast es ja auch schon gesagt, es wäre irgendwie auch ein Rückschritt so mit dieser Handels- und Tauschgeschichte, aber ich habe es mir halt bloß so vorgestellt, die dann halt trotzdem, dass er jetzt nie Sonnenschein für alle bedeuten muss.
Nee, ich glaube, um Sonnenschein für alle ging es ihm auch gar nicht so. Also das war, glaube ich, tatsächlich, also sowas wie, also ne, wie Marx formuliert hat, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen, das ist halt so gar nicht sein Ding gewesen. So, das war halt, jeder arbeitet so viel, wie er kann und kriegt dann auch das, was er verdient dafür. Also.
Wenn sich auch deine Kritik an seiner Staatskritik recht treffend ist, weil du hast irgendwie gesagt, er hat nicht gesehen, dass der Staat im Kapitalismus die Funktion hat, die Akkumulation am Laufen zu halten. Inwiefern widerspricht ihm das, weil er will ja keine Akkumulation.
Naja, also ich würde halt schon sagen, also er hat halt tatsächlich den Staat als Störfaktor irgendwie gesehen und dachte aber dann für, also da diese Kleinproduzenten ja nichts mit Kapitalismus zu tun haben, die stören halt diese Reglementierungen irgendwie. Ja, naja, vielleicht hast du recht, ja, vielleicht. Ja, muss ich vielleicht nochmal reinlesen, ja.
Ich weiß auch nicht, ob man das negieren, aber wenn man das so negieren kann, Ich würde schon sagen, dass der Staat im Kapitalismus schon ein Störfaktor ist. In dem Sinn, dass er nicht nur nach kapitalistischen Maximen agiert, sondern auch schon irgendwie im Sinn hat, ein soziales Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Das heißt, ein Kapitalismus könnte auch ohne das funktionieren, aber es würde halt bedeuten, dass die Krisen sich stärker auswirken, dass halt irgendwie, wenn es krisenhaft zugeht, Menschen sterben.
Also das würde ich, also würde ich auf jeden Fall anders sehen. Also das wäre jetzt nichts Neues, dass im Kapitalismus Menschen sterben oder so. Und wenn man sich jetzt in Deutschland zum Beispiel anguckt, wie diese ganzen Sozialgesetzgebungen gekommen sind, aber auch in anderen Ländern, dann war das ja nicht, weil der Staat gesagt hat, jetzt müssen wir aber den Menschen mal was Gutes tun, weil irgendwie geht's denen schlecht oder so. Sondern, und da greift genau das, also da zieht genau das Argument mit der Kapitalakkumulation, das war halt immer, waren es entweder soziale Kämpfe, die halt tatsächlich die Akkumulation gefährdet haben oder sie zumindest verringert haben, so, oder ja. Oder es war, wie es in Deutschland war, quasi eine Prophylaxe, bevor die Arbeiter Stress machen und streiken. Und bevor sie vor allem quasi in so einer Anzahl wegsterben, dass sie überhaupt nicht mehr, also dass es nicht mehr genug Nachwuchs gibt, also das war dann eher in England der Fall. Also davor hat man dann quasi regulierend eingegriffen und hat gesagt, okay, also wir können die Leute nur noch 12 Stunden am Tag schuften lassen, weil wenn sie das nämlich 18 Stunden machen, dann sind sie halt nach 5 Jahren einfach verschlissen und sterben weg. Und
also die Arbeiter sind nicht mehr so unentbehrlich.
Ja, das ist wahr, aber wenn, also
nicht das Bewusstsein zum Klassenkampf irgendwie.
Also ich glaube, es könnte gefährlich werden, wenn die Leute tatsächlich, also wenn es quasi so weit wieder runtergeht mit sozialen Sicherungen, dass die Leute wirklich also nichts mehr haben, so, dann ist das sicherlich nicht für einen sozialen Frieden effektiv, der das den Laden laufen lässt. So. Also das ist jetzt aber auch erstmal nur eine These von mir.
Wie, oder sagt er irgendwas über Wertigkeit von Arbeit? Also geht er davon aus, dass jede Arbeit gleich viel wert ist? Oder weil du vorhin sagtest, jeder arbeitet so viel, wie er kann und nimmt sich, was er verdient? Also gibt es irgendwie Berufe, die wichtiger sind als andere? Oder?
Ja, also da hat er sich Gedanken zu gemacht. Also prinzipiell ist erstmal jede Arbeit bei ihm gleich viel wert tatsächlich. Also das wird einfach nach der Zeit bemessen, die aufgebracht werden musste. Dann hat er aber natürlich ein Problem gekriegt, weil ihm auch aufgefallen ist, dass es Arbeiten gibt, die sind halt cool so, und es gibt halt Arbeiten, die will halt niemand machen. Und das hat er dann ganz einfach gelöst, indem er festgestellt hat, dass halt Leute quasi eine Berufung haben. Also Leute werden halt geboren zum Straßenkehrer oder zum Handwerker oder halt als Frau für die Küche so. Oder als Dichter, keine Ahnung. Ja, und also es ist tatsächlich, also es ist 1:1, das quasi seine Arbeitswertlehre so.
Die Arbeitszeit muss ja irgendwie dann sich nach einem Norm richten, also was man durchschnittlich, wie lange man durchschnittlich brauchen kann, um einen Spiegel zu stellen. Oder sage ich dann, ich habe diesen Stuhl 5 Stunden gebraucht, und das ist auch richtig so. Und die müssen aber schon einen Wertschein oder wie auch immer das Zeug heißt.
Also so habe ich das verstanden, ja. Wobei ich, also ne, ich würde ja schätzen, wenn man dann merkt, okay, die Leute kaufen alle die Stühle, die in einer Stunde gefertigt wurden und die genauso gut sind wie meine in 5, dann zählt das wahrscheinlich nicht mehr in die Kategorie unverschuldet in Not geraten. Und dann müssen sich die Leute was einfallen lassen, irgendwie einen Stuhl auch besser, schneller zu machen oder so.
Das klingt schon sehr nach Kapitalismus.
Es besteht ja auch eine unterschiedliche Nachfrage. Also ein Bäcker hat ja mehr zu tun als ein Goldschmied. Also es geht ja dann nicht wirklich auf, was er sich da überlegt hat.
Ja, weiß ich nicht, würde ich auch sagen, ja. Aber da ist dann vielleicht die Berufung auch wieder die Lösung, ne? Also wenn dann quasi mehr Bäcker gebraucht werden, vielleicht werden dann mehr Leute zum Bäcker geboren oder so. Gut, na, wir müssen das ja jetzt auch nicht jetzt noch so überziehen. Schön, dass ihr da wart. Achso, doch, okay.
Wie machen wir das? Kannst du nochmal kurz anschneiden, wie sich der Anti-Feminismus konstituiert?
Das ist uns nicht ganz verstanden. Ich glaube, das ist sowieso abgehakt. Ich habe kurz zum Mittel. Ich habe mir gar nicht so gestanden, dass wir das vor unserer Zeit, was die Ansicht betraut, mit dem sprechen.
Also es, genau, also es ist bei ihm halt einfach ganz klar, Männer sind halt also Geistwesen, die haben Vernunft und Verstand und Rationalität und Frauen, das sind halt die Gefühlswesen, also die sind halt eigentlich für nichts gut, außer fürs Haushalt. Nein, nee, nicht mal, also ich glaube nicht, dass er das als echte Arbeit irgendwie definiert hätte, was Frauen da machen, sondern die kümmern sich halt irgendwie.
Kannst du das für dich erklären, diesen Wesenszug, diese Organisation, die man gegen Frauen, hat das mit der Zeit zu tun?
Also das ist halt die beliebte, also das hat sicherlich auch was mit der Zeit zu tun. Ich würde halt sagen, das ist eine beliebte Entschuldigung. So. Also es gab halt auch in der Zeit und auch vor der Zeit schon SozialistInnen, die also die halt einfach progressiv waren, die gesagt haben, also zum Beispiel Fourier hat gesagt, der Grad der Emanzipation der Frau ist der Gradmesser der Emanzipation der Menschheit, so. Und das war auch diese Zeit. Und ich würde halt sagen, dadurch, dass Proudhon quasi diese Arbeit so zentral als das, also als Kern seiner Theorie gesetzt hat und als das produktive Element der Gesellschaft und auf der anderen Seite die Familie, so wie er sie kennengelernt hat in diesen ländlichen Regionen, ebenso idealisiert hat, quasi auch gegen den Verfall, den dann der Kapitalismus oder die Industrialisierung irgendwie hervorgebracht hat in Städten, wo das dann alles nicht mehr so geklappt hat mit der Familie. Dadurch, dass er das so ideal gesehen hat, dadurch hat er halt auch genau diese beiden Seiten, die es hervorgebracht hat, irgendwie halt Männer, die halt arbeiten gehen und Frauen, die halt von der Welt nichts sehen, außer halt dem Haushalt und die entsprechenden psychischen Folgen dann. Dadurch hat er halt das genauso idealisiert.
Ich finde, das klingt alles recht eindimensional, was er da von sich gegeben hat. Und hat das einen Grund? Hat er die Intention vielleicht gehabt, das nur auf eine bestimmte Pädagogie zu beziehen, seine Theorien? Weil über andere Gesellschaften kann er da wahrscheinlich gar nicht urteilen. Wie da Frauen sich dann vielleicht anstellen?
Naja, ich würde halt schon sagen, es gibt da ein Problem und das ist, dass er halt die Welt, die er kennengelernt hat, halt also transhistorisch gesetzt hat, so, also die hat er halt universalisiert, so, also ja, und dadurch ist es natürlich auch schwierig, also in England zum Beispiel wäre, glaube ich, an dem Punkt der Entwicklung das ist einfach schon ganz objektiv unmöglich gewesen, dahin zurückzugehen, wo er hin wollte, so, weil da einfach die Urbanisierung und die Industrialisierung schon voll eingesetzt hatte, während sich halt in Frankreich in der Zeit halt tatsächlich die handwerklichen Produzenten noch zur Wehr gesetzt haben gegen Manufakturwesen und so. Und deswegen ist er dann auch in die Schweiz gegangen, wo dasselbe quasi noch, also wo das noch ähnlich war. Und deswegen würde ich auch sagen, ist quasi beim Bruch der Internationale ist halt die Leute, die dann in seiner Tradition standen, das war halt die Jura-Föderation in der Schweiz, das waren halt genau die gesellschaftlichen Bedingungen, wo so ein Handwerker-Sozialismus irgendwie noch vorstellbar gewesen wäre. So.
Also müsste man bei Proudhon vielleicht so rechnen, weil du gesagt hast, falsche Kapitalismuskritik, sondern eher, das ist halt keine Kapitalismuskritik, sondern eher schon in bürgerlichen Verhältnissen befangenes Denken ist notwendig, dann halt in die, also mit so Bildern kommen wie, na, das ist jetzt die natürliche gute Ordnung. und eigentlich seine ganze Theorie ein Partikularinteresse ist, das einfach verallgemeinert wird und dann kommt halt auch die Vernichtungsdrohung, also das Interesse halt auch durchsetzen gegen hier als das Böse Klassifizierten mit ihrer Vernichtung. Also das macht er also ja quasi halt einfach, da ist halt keine Kritik, sondern ja, das Gegenteil.
Naja, da ist halt schon eine Kritik, ne? Das ist ja, also ich, ja, also das ist ja genau das Problem bei falscher Kapitalismuskritik. Dadurch, dass sie den Kapitalismus nicht adäquat erfasst, dadurch kann die natürlich auch irgendwie nicht aus dem Kapitalismus raus, so, sondern halt an irgendwelchen Stellschrauben drehen. Und das ist bei Proudhon wie bei Nazis also halt dasselbe so. Ja. Aber prinzipiell würde ich dir zustimmen auf jeden Fall. Hm?
Erstmal nochmal zu was ganz andere Frage zu Widersprüchen. Ich weiß nicht, ich finde das eigentlich nicht kritikfähig zu sagen, dass es immer Widersprüche in der Gesellschaft geben wird. Menschen wollen ja unterschiedliche Sachen, unterschiedliche Interessen. Und der werden sich die auch nicht alle abgeben lassen. Und da finde ich die Idee, dass die Widersprüche auch das rein präsent werden, ist nicht so schlecht.
Das ist ja jetzt auch nicht quasi die Besonderheit bei Proudhon. Also dass gesellschaftliche Widersprüche quasi eine Entwicklungsdynamik in Gang setzen. Das ist quasi genau das, was er von Marx halt übernommen hat. Nur bei Marx ist es halt so, dass quasi in der Dynamik, wo sich quasi die Widersprüche entfalten, dass die dann auf einer anderen Stufe zusammenkommen und da neue Widersprüche hinzutreten, die es dann halt die quasi wieder nach vorne treiben. Und bei Marx ist es quasi dadurch eine gesellschaftliche Entwicklung, die quasi nicht endet, in Gang gesetzt. Und bei Proudhon sind das, und da würde ich halt auch sagen, das ist wieder quasi, also da universalisiert er wieder halt und setzt es halt transhistorisch. Also die gesellschaftlichen Widersprüche, mit denen er halt konfrontiert war, die werden für alle Zeit da sein und die werden sich nicht auflösen und dann in neue Stadien treten. Sondern zwischen denen muss man halt irgendwie, die muss man beide so ein bisschen erfüllen und darf halt nicht in das eine Extrem oder in das andere ausschlagen, sondern muss dann halt ein Gleichgewicht herstellen. Das ist quasi seine Ansicht. Während Marx halt gesagt hat, man muss die auflösen und dann kommen neue Widersprüche, sicherlich. Aber die treiben dann wieder nach vorne. So.
Das kann ich jetzt sagen. Ich werde ihr Ding machen. Wenn es geht. Okay. Ich weiß ja nicht, ob man es immer auch wissen kann. So. Meine zweite Frage war, dass du gesagt hast, Arbeit, abstrakte Arbeit, produziert immer Wert. Mhm. Und dass halt die Arbeit immer als Basis des Ganzen betrachtet wird. Ich weiß nicht, und, was genau findest du daran falsch? Oder war das gar nicht ein Kritikpunkt?
Was? Ach so, nee, das war tatsächlich meine formulierte Kritik. Also, was ich sagen wollte, war, wenn man Kapitalismus kritisieren will, dann muss man abstrakte Arbeit kritisieren, die Basis dessen darstellt. Also da muss man kritisieren, dass quasi über Arbeit Wert produziert wird, der dann getauscht wird und sich in Sachen wie Geld irgendwie verdinglicht. Und dann letztlich das Geld oder die Waren als Produkte eigentlich menschlicher Arbeit, dann die Menschen beherrschen, die halt, also die diese Arbeit leisten, also dass quasi die Produkte des Menschen quasi über ihn dann herrschen, ihm als abstrakte Größen dann entgegentreten. Das war quasi, also das wollte ich gegen Proudhon wenden, der ja die Arbeit universell gesetzt hat und gesagt hat, das ist quasi der ideale Grundpfeiler einer Gesellschaft und nur Arbeit ist das, also ist das, was den Menschen quasi ausmacht.
Und dann, wo würdest du jetzt deine Kritik ansetzen? Bei dieser Kette Arbeit produziert Wert, Wert wird getauscht. An welchem Punkt?
An allen den Punkten. Also,
was heißt für dich ein Wert? Wenn Arbeit produziert wird,
na, das, also, da kommen wir dann quasi halt bei Marx an, also sowohl Marx als auch Proudhon haben sich halt die klassische die klassische politische Ökonomie angeguckt, also ne, Smith und Ricardo und wie sie alle heißen, die halt versucht haben, sich anzugucken, wie funktioniert denn diese bürgerliche Gesellschaft so, wie kommt Geld zustande, wie kommt der Warenwert des Produkts zustande, also wie kann man das umrechnen so, wie kommt das eine zu dem anderen? Und Marx hat sich das halt angeguckt und hat gesagt, ja, im Kapitalismus produziert die Arbeit eine Ware, also sie produziert, also konkrete Arbeit produziert erstmal irgendwie ein konkretes Gut, also keine Ahnung, ich kann irgendwie einen Bleistift machen, bei mir zu Hause und mit dem kann ich schreiben, das hat einen konkreten Gebrauchswert, so. Das ist auch immer so. Aber im Kapitalismus tritt da halt noch eine zweite Eigenschaft dazu, dass ich diesen Stift halt nicht für mich produziere, mit dem ich dann schreiben will, sondern für einen Markt produziere, auf dem ich damit irgendwie einen, also mit abstrakter Arbeit tue ich eigentlich nur den Wert, der diesem an sich erstmal sinnlichen Ding abstrakt anhaftet. Und den will ich dann tauschen. Und dadurch bekomme ich dann Geld, mit dem ich mir andere Produkte, die andere Leute hergestellt haben, kaufen kann. Und das ist im Kapitalismus so, aber das ist halt eigentlich wieder vernünftig. Also eine Gesellschaft, die immer mehr Arbeit überflüssig macht, die quasi immer nach, also durch Kapitalakkumulation immer mehr technische Gerätschaften anhäuft, mit denen alles viel schneller und besser produziert werden kann, in der ist es halt Quatsch, wenn nur abstrakte Arbeit das Mittel ist, mit dem Leute, die keine Produktionsmittel haben, sich dann andere Waren halt eintauschen können. So, und Proudhon hat halt dann im Gegenteil gesagt, so ja, Arbeit, also der hat auch gesagt, ja, Arbeit produziert Wert, aber wir müssen nur den Wert halt befreien von seinen Veränderungen, dadurch, also dass man auf irgendwie mit Angebot und Nachfrage den eigentlichen Warenwert beeinflusst. Und es ist total richtig, dass die Leute quasi nur für die aufgewendete Zeit, die sie erbracht haben, auch Güter quasi erwerben können, die in der gleichen Zeit erbracht wurden. So, also er hat es affirmiert so und Marx hat es halt, also das heißt, ne, das Kapital ist ja nicht ohne Grund Kritik der politischen Ökonomie. Der hat es quasi auch geguckt, was die geschrieben haben und hat es weiterentwickelt und hat gesagt, ja, aber das ist genau der Gegenstand meiner Kritik, das ist nicht das, was ich will, sondern das ist das, was ich abschaffen will so. Marx. Ja.
Ist jetzt seine Denkweise, also mit seiner Theorie in eine pro-industrielle Phase zurückzugehen, darin begründet, dass der halt aus dieser kleinen bürgerlichen Schicht stammt, oder kann man sich das so denken, dass halt aus der kleinen bürgerlichen Schicht stammt, also Handwerker und welche halt mit zunehmender Industrialisierung um den Verlust ihres gesellschaftlichen Staates, auch wenn er nicht sonderlich hoch war, fürchten mussten. Ist damit begründet, seine Denkweise, was persönlichen Befindlichkeiten.
Das wäre jetzt quasi so eine sozialpsychologische Unterstellung oder so quasi, ne? Ist schwer zu entscheiden. Also er hat es zumindest nicht geschrieben. Er hat nicht gesagt, oh Gott, wir verlieren hier unser Ansehen, sondern er hat. Also, und ich würde ihn da auch beim Wort nehmen, also ich glaube schon, dass er sich das als eine bessere Gesellschaftsordnung vorgestellt hat, so, und das auch für alle, so, also, und er hat auch nicht gesagt, das ist mir egal, wenn Leute halt in Fabriken sich kaputt arbeiten, solange wir Handwerker irgendwie unsere Stellung bewahren, sondern er hat schon gesagt, das muss gesamtgesellschaftlich so organisiert werden, wir müssen uns alle irgendwie als Kleinunternehmer aufstellen und dann assoziieren und die Produkte unserer Arbeit tauschen.
Wobei organisiert dann eigentlich der falsche Begriff ist. Also es organisiert ja niemand. Es muss jeder kein Unternehmer sein, aber
ja.
Raus.
Ja.
Also ist dann dazu gedacht, dass die kleinen Unternehmen sich auch so eine größere Unternehmen zusammenschließen können? Oder war es wirklich, dass die kleinen Unternehmen alle.
Also ursprünglich hat er Zweiteres schon gesagt, so. Es ist ihm dann aber, also würde ich jetzt so interpretieren, im Laufe seines Lebens dann schon aufgefallen, dass das irgendwie schwierig wird, gerade mit so größerer Technik oder so. Und da kommt dann so ein bisschen seine Volksbank dann ins Spiel, die es quasi auch Leuten, also wo er dann gesagt hat, das muss schon auch möglich sein, dass sich irgendwie ein paar Leute zusammenschließen und mit so einem zinsfreien Kredit dann von der Volksbank sich halt eine größere Maschine anschaffen und die dann gemeinsam betreiben. Aber was dabei auf jeden Fall klar war, ist, dass das kleine Produktionseinheiten bleiben. Also da können sich ein paar Leute zusammenschließen, die können dann zusammen irgendwie sowas betreiben, aber es ist jetzt nicht, also was er sich auf jeden Fall nicht vorgestellt hat oder vorstellen konnte, war, dass jetzt irgendwie 5000 Leute zusammen irgendwie eine Fabrik betreiben oder sowas. Das war auf jeden Fall außerhalb.
Ja, es geht eher um eine Einschätzung seines Einflusses oder seines Erbes. Du hast es jetzt in dem Vortragstitel, hast du ihn Vater des Anarchismus genannt. Wenn ich jetzt heute jemand Anarchist inwiefern werden dann seine Ansichten mit eingekauft?
Das kommt erstmal drauf an, also Anarchisten nennen können sich ja viele so, ne? Auch mit unterschiedlichen eingekauften Theoriefragmenten. Also ich glaube, gerade in Deutschland wird es wahrscheinlich schwer, jemanden zu finden, der sich unmittelbar auf Proudhon bezieht und sagt so, das ist mein Held der Arbeit. Es gibt, also auf der einen Seite würde ich sagen, es gibt auf jeden Fall Länder, wo das anders ist. Also so der französische Anarchosyndikalismus, da ist die Rezeption noch sehr stark. Die das ja auch noch, also die so ein bisschen auch das Erbe angetreten haben, weil Proudhon sich eigentlich gegen politische Repräsentation gewendet hat, weil er gesagt hat, wir brauchen mit diesem Staat hier nichts auszuhandeln, weil wir ökonomisch einfach dafür sorgen, dass er überflüssig wird, indem wir uns frei assoziieren. Und das ist halt genau die Idee auch, die hinter dem Syndikalismus letztlich ja steht. Genau, und dann auf der anderen Seite hat Proudhon halt schon auch andere Leute stark beeinflusst. Also gerade Kropotkin und Bakunin, auf die sich ja durchaus viele Leute sehr gerne beziehen, die auch vernünftiges Zeug gesagt haben, teilweise. Die haben sich schon, also auch mit Proudhon irgendwie auseinandergesetzt und haben da auch Ideen her. Da würde ich aber fairerweise auch dazu sagen, dass sie halt in erster Linie eher so diesen föderalistischen, dezentralen, antiautoritären Aspekt aufgenommen haben und jetzt weniger diese kruden, sozial-individualistischen Ansätze und also deswegen auch nicht ohne Grund quasi Kropotkin irgendwie Anarcho-Kommunist war und Bakunin Anarcho-Kollektivist. So. Also da hätten sie sich, glaube ich, nicht vertragen, dann die drei. Aber ich glaube, so ein paar Sachen würde man dann doch schon immer mal wieder finden. So.
Niemand hin.
Nee.
Die erste Frage wäre, aber da ist keine Behauptung jetzt dahinter, sondern bloß, also so ins Blaue hinein gefragt, das kann man immer machen. Du hast jetzt zwei Zitate gebracht zu den Juden und den Frauen. Ja. Manchmal ist das ja so, dass eben, wenn da noch jemand daneben sitzt oder so, oder noch Podiumsgespräche, so, dass dann jemand sagt, ja, diese Zitate stimmen zwar, aber wenn man das ganze Leben sieht und die ganze Literatur, hat er an anderer Stelle genau das Gegenteil geschrieben und das ist nicht das Repräsentative oder so. Also darum frage ich mal so. Also du bist dir ja relativ sicher, dass das auch seine Meinung, dass das nicht so bloß mal ein Ausdruck war, sondern dass das wirklich durchgehend so ist.
Also auf der einen Seite sind das tatsächlich, und damit würde man mich jetzt vielleicht so ein bisschen kriegen, sind das jetzt quasi keine Zitate aus seinen großen Büchern. Also das eine war aus seinem Tagebuch und das andere war quasi ein privater Brief an diese Anarchistin. Aber man findet diese Themen tatsächlich immer wieder, und das ist also, und was ich auf jeden Fall nicht finde, sind halt irgendwie Zitate, wo er sagt so, ja, und die Emanzipation des Judentums oder sowas, das wäre doch mal was, oder irgendwie die Befreiung der Frau. Also das auf jeden Fall nicht, und also das würde mir dann auch schwerfallen, in seine Konzeption irgendwie reinzubringen. So, also ich würde auf jeden Fall die These vertreten, dass es eben nicht nur Ausrutscher sind, so, sondern dass es irgendwie konstitutiv mit dem, was er sonst so erzählt hat, einfach auch zusammenhängt.
Zweite, also Bemerkung, dass er auch die betrifft jetzt nicht deinen Vortrag oder so, auch so ganz allgemein. Mein Eindruck ist, also das kann man durchaus so machen, dass es einen Haufen Veranstaltungen gibt, die so, ich sage es immer ganz böse, so wie FDJ oder Partei oder Gewerkschafts Schuljahr an der DDR aufgebaut sind. Also da sitzen welche. Also die wussten dahin, hier sind sie alle freiwillig. Ne? Und vorne ist jemand, der hat sich mit dem Thema beschäftigt. Dann gibt es ein paar Fragen. Und das habe ich nicht bloß im Conny. Also ich kenne fast nur solche Veranstaltungen. Und jetzt wäre es blöd, zum Beispiel zu verlangen, dass die Rote Hilfe und der Verfassungsschutz sich hinsetzt und diskutiert. Das wäre natürlich total bescheuert. Aber wenn man über Anarchismus diskutiert und so Marxismus und so, dann wäre es dann manchmal nicht schlecht, wenn man, nachdem man vielleicht eine Einführung macht oder so, in der zweiten Phase oder irgendwie, diese Knackpunkte da bringt. Also das, was eben vielleicht der Anarchismus, dem Marxismus so vorwirft und umgekehrt, oder wegen mir die Auseinandersetzung mit der ersten Internationale, wie es da zum Bruch kam und so. Also ich kenne so Moderationen, da wird gesagt, naja, der autoritäre Marx hat die Internationale aufgelöst oder so. Ich habe mich mit dem Zeug wirklich nie beschäftigt um die Zeit. Ich weiß das nie, aber ich kann das immer nur als eine Auseinandersetzung vorstellen, denn da gab es ja keine staatliche Macht und so. Und die Leute haben sich dann getrennt. Vielleicht ist da auch unter dem Tisch ganz schön geboxt worden und unfair. Aber da kann man sich ja dann schreiben. Ne? Aber es ist sowas, dass man also zwei Positionen hat und dass man dann so als Zuhörender sich besser orientieren kann. Es ist natürlich so, wenn du zwei Leute, drei Leute vorne hast und jemand ist eben viel besser ausgebildet oder was weiß ich, oder rhetorisch, das kann man natürlich auch manchmal irgendwie daneben liegen, in den einen, den man überzeugt, aber ich hätte schon gerne so Veranstaltungen, wo es ist immer. Und das soll auf dem Flyer steht, es geht um die und die zwei, drei Auseinandersetzungen.
Gebe ich mal an zu AT weiter.
Da kann ich Ihnen aber echt zustimmen. Also, da finde ich auch, dass. Muss ich auch erstmal. Das muss halt jemand machen, klar. Aber ich meine, wir sitzen ja alle freiwillig hier und du siehst ja, dass für uns das Thema interessiert und auch mehr damit auseinandersetzen als andere Leute. Und das ist also, ja, natürlich ist es auch wohl immer ein bisschen mehr Zeit, sich da in das Thema jetzt wie du vielleicht da reinzuarbeiten, klar. Aber ja, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert.
So. Aber also, falls das jetzt so rüberkam, würde ich das nochmal klarstellen, mir ging es jetzt nicht quasi um eine Generalabrechnung mit Anarchismus und mich hier hinzusetzen und zu sagen, hier, nur der Kommunismus ist die Lösung oder so. Sondern einfach um eine Weiterentwicklung irgendwie auch voranzutreiben, ne? Und irgendwie zu sagen, also so geht es auf jeden Fall nicht.
Ja, da habe ich irgendwas verstanden. Keine
Na, dann lösen wir doch einfach die Situation jetzt auf und machen das quasi so ein bisschen dezentraler und dann können alle miteinander diskutieren. Ja. Ach so, genau. Und wenn jemand noch quasi wissen will, wie es vielleicht richtiger geht, ist hier noch so ein Flyer. Die sind gestern auf der FAU-Demo verteilt worden und sind noch über. Könnt ihr gerne mitnehmen.